Deutschlandfunk Doku.
Euer Ehren, ich habe bereits gesagt, dass ich dieses Gericht für nicht legitim halte. Wir sind Staatsbürger der Ukraine. Wir wurden in unserem Land festgenommen. Der Geheimdienst Ihres Landes hat uns auf Ihr Territorium gebracht. Uns wird hier ein politisch motivierter Schauprozess gemacht. Ich habe keine persönliche Abneigung gegen das Gericht oder gegen den Staatsanwalt. Ich verhalte mich Ihnen gegenüber höflich und korrekt. Deswegen habe ich mich entschlossen, eine Erklärung abzugeben, weil hier schon so viel Unwahres gesagt wurde. Aber ich habe nicht vor, am weiteren Verlauf des Prozesses teilzunehmen.
So beginnt die Erklärung von Oleg Sentsov am 6. August 2015 vor dem Militärgericht im russischen Rostov am Don. In dem Prozess wird er wegen angeblicher terroristischer Aktivitäten zu 20 Jahren Lagerhaft verurteilt. Ich kenne Oleg Sentsov nicht persönlich. Ich habe nicht mit ihm geredet, wir stehen auch nicht im Briefwechsel. Er hat erklärt, dass er Journalisten während seiner Haft keine Auskunft geben wird. Und er hält sich daran. Als er im Mai 2018 einen Hungerstreik beginnt, fahre ich nach Kiew. Ich will seine Geschichte aus erster Hand erfahren. Seitdem habe ich mit mehr als 50 Personen gesprochen, die Oleg persönlich kennen, Menschen, denen er geholfen hat oder die mit ihm befreundet sind, aber auch mit seinen Gegnern.
Oleg Transport, der Fall Sentsov und die Annexion der Krim. Ein Feature von Inga Lysenkiewicz.
Ich besuche Oleg Sentsovs Heimatstadt. Simferopol ist die Hauptstadt der Autonomen Republik Krim. Hier leben ungefähr 340.000 Menschen. Das Klima ist mild, die Fahrweise südländisch. Es ist Anfang November 2018. In einer Grünanlage blühen noch die Rosen, aber morgens liegt schon Schnee auf den Blüten. Hinter den Rosensträuchern versteckt, steht ein Wachposten.
Am 25. oder 26. Februar kam ein Nachbar und sagte, man brauche normale Männer, damit wir auf die Straße gehen und an diesen Ereignissen teilnehmen. Damals gab es einen Teil der Bevölkerung, wie soll man sie nennen, die am 23. Februar auf die Straße gegangen sind und bestimmte Forderungen hatten, das Lenin-Denkmal wegräumen. Sie hatten ein Ultimatum gestellt. Dann gingen die Ereignisse vor dem Parlament los. Da haben wir verstanden, dass das, was in Kiew los war, wo Streitkräfte mit Benzin angezündet wurden, dass das auch auf die Krim kommen könnte. Alle normalen Menschen, die bereit waren, Kinder, Enkelkinder und Familien zu verteidigen, waren dabei. So fing es an. Man begann, sich in die Kompanien einzutragen. Das war ja alles keine Vorbereitung der Eroberung, sondern es war spontan. Was bedeutet Volkswehr? Das bedeutet, Menschen gehen im Falle einer Bedrohung auf die Straße.
Meine Gesprächspartner sind zwei Männer in Tarnuniform. Die beiden sind um die 60 und gehören, wie viele andere, seit dem Frühling 2014 zum Stadtbild von Simferopol dazu. Ihr Wachposten ist ein kleines weißes Häuschen aus Kunststoff, in Größe und Form einem Dixi-Klo ähnlich, nur eben in weiß. Identische Häuschen stehen an verschiedenen Orten in der Stadt. Meine Gesprächspartner gehören zur 4. Kompanie der Volkswehr. Gab es damals auch gefährliche Situationen? Musste jemand festgenommen werden?
Als es losging, waren die Straßen leer. Die Menschen haben abgewartet und geschaut, was kommt. Das war ja eine ernsthafte Sache. Heute ist es einfach. Wir können uns unterhalten. Aber damals bedeutete, wenn man rausging, dass man womöglich erschossen wird.
Das Stadtzentrum ist keine 200 Meter von dieser Grünanlage entfernt. Durch eine Unterführung gelangt man zur Fußgängerzone. Die Häuser werden neu verputzt In der Fußgängerzone ersetzen bunte Pflastersteine die alten grauen. Auf den gusseisernen Bänken stehen die Jahreszahlen 2015 und 2016. Alles ist neu. Also gab es Provokateure, vor denen sie die Krim retten konnten?
Es gab zugereiste Provokateure an jenen ungewissen Tagen. Einen haben wir hier auf dem Leninplatz umzingelt. Er hat sich in ein Loch verkrochen und gesagt, okay, ich habe es begriffen, lassen Sie mich los. So etwas kam vor. Es war wahrscheinlich einer aus der Westukraine. Der wollte solche Stimmungen hierher exportieren. Die Leute waren damals unentschlossen. Die Unbeugsamen sind weggezogen und manche haben es sich noch einmal überlegt und haben doch zugestimmt. Und viele, die mit dem Anschluss an Russland nicht einverstanden waren, sind trotzdem geblieben. Auch in der Regierung. Alles ist ruhig verlaufen. Radikale Handlungen wurden unterbunden. Die Leiter der Operation haben es sehr korrekt durchgeführt. Und wir, die Volkswehr, waren da, um zu zeigen, dass eine reale Kraft existiert. Damit die, die unentschieden waren oder die vielleicht den Gedanken der Maidan-Ereignisse hierher exportieren wollten, damit diese Menschen verstehen, wie die Stimmung hier ist. Es ist schwer, manche Feinheiten zu verstehen, wenn man nicht von der Krim ist. Und ich werde diese Feinheiten nicht vor dem Mikrofon erläutern.
Neben dem Parlamentsgebäude steht auch ein neues Denkmal. Ein aus Bronze gegossener Mann in Uniform. Schutzweste, Kalaschnikow, Granaten am Gürtel und Helm auf dem Kopf. Auf den Schulterklappen fehlen die Abzeichen. Ein kleines Mädchen schenkt dem Soldaten einen Blumenstrauß. Um die Beine der beiden streicht eine Katze, auch sie aus Bronze. Neben dem Denkmal steht eine Tafel. Den höflichen Menschen von den dankbaren Bewohnern der Krim. 27.02.2014. Die höflichen Menschen sind auch als grüne Männlein bekannt. Am 27.02.2014 um 4 Uhr morgens wurde das Parlament der Krim von den grünen Männlein gestürmt. Damals wurde auch die russische Fahne gehisst, die hier im Wind weht.
Als der Maidan gesiegt hatte, gleich am 23. Februar, fand in Simferopol eine Kundgebung statt. Wir sind hin und her gelaufen und haben alles beobachtet. Vor dem Parlament haben sich die Volkswehrkompanien formiert. Auf dem Leninplatz waren die Krimtataren. Man hatte das Gefühl, gleich wird etwas passieren.
Galina Dzhikaeva hat früher ein kleines Off-Theater in Simferopol geleitet. Ich treffe sie in ihrem neuen Spielort in Kiew.
Die pro-russischen Männer sind rüber und es gab einen Augenblick, wo sich zwei Reihen gegenüberstanden, Aug in Aug. Keiner hat was gesagt oder getan. Das ging vielleicht 10 Minuten so. Dann haben sich die pro-russischen Männer umgedreht und sind gegangen. Die pro-ukrainische Kundgebung ging weiter.
Die prorussische Volkswehr gründet sich gleichzeitig in mehreren Städten der Krim. Initiator ist die Splitterpartei Russische Einheit. Die 2008 gegründete Partei steht im Ruf, aus Russland finanziert zu werden. Sie hat seit 2010 3 von 100 Sitzen im Regionalparlament der Krim.
Am 27. haben wir erfahren, dass das Parlamentsgebäude von Menschen ohne Abzeichen besetzt ist. Ich bin hingelaufen. Es gab einen Kontrollpunkt. Journalisten, die versucht haben, reinzugehen, wurden beschossen. Die pro-russischen Kameraden kamen in Scharen. Die russischen Fahnen wurden ausgepackt und es ging los.
In den kommenden Wochen prägen grüne Männlein und die prorussische Volkswehr das Straßenbild in Simferopol. Die grünen Männlein zeigen Präsenz, aber aktiv wird erstmal nur die Volkswehr.
Sie konnten jederzeit jeden anhalten und die Tasche kontrollieren. Sie konnten einen verprügeln und mitnehmen. Die Macht des Stärkeren. Es gab Entführungen. Der Aktivist Reshat Ametow wurde von der Volkswehr verschleppt und am Tag vor dem Referendum tot aufgefunden.
Am Tag nach der Besetzung des Parlamentsgebäudes lernt Galina Dzhekaeva Oleg Sentsov kennen. Einige junge Leute, die etwas unternehmen wollen, haben sich verabredet.
Wir haben uns in einem Café getroffen. Da bin ich Oleg zum ersten Mal begegnet. Wir haben uns unterhalten. Wir waren 20 bis 30 Personen. Wir haben überlegt, was wir tun können. Jemand meinte, lasst uns einen Partisanenkampf veranstalten. Oleg hat sofort widersprochen. Jungs, wir wussten, dass er auf dem Maidan gewesen ist. Jungs, hier ist es nicht wie auf dem Maidan. Hier ist Armee, hier sind Waffen, echte Waffen, scharfe Munition. Auf dem Maidan hätte es die nicht geben dürfen, aber sie haben sie trotzdem benutzt. Hier tragen sie die Waffen offen. Das kann schlimm ausgehen. Deswegen bitte keine Provokationen, nur friedlicher Widerstand. Oleg ist riesig. Von ihm strahlte so eine Kraft aus. Sicherheit, Organisationstalent.
Hallo.
Oleg habe ich durch die kreative Clique in Simferopol kennengelernt. Ich wurde zum Casting eingeladen. Ich wurde genommen. Das war ein Abenteuer. In Simferopol wird ein echter Spielfilm gedreht. Wo gibt es denn sowas? Das war nicht real.
Anastasia ist heute 27. Während des Frühlings der Krim ist sie im letzten Jahr ihres Studiums. Ukrainische und russische Philologie.
Oleg hat mich zur Premiere eingeladen und eines Tages rief er an, pack die Koffer, wir fahren zum Filmfestival. Da wurde mir klar, dass es doch ernst war.
Sentsovs erster Film Gamir wird international von der Kritik positiv wahrgenommen.
Oleg hat mir vorgeschlagen, als seine Assistentin zu arbeiten. Ich habe sofort zugestimmt. Dieses Angebot war die Erfüllung meiner Träume.
Die beiden sind bei den Vorbereitungen für Olegs neues Projekt, als die Maidan-Proteste beginnen.
Wir hatten auf der Krim noch einige Castings geplant, aber je weiter sich die Ereignisse entwickelten, umso länger fuhr Oleg dorthin. Irgendwann kam er nur noch an Wochenenden zurück, wenn wir wichtige Castingtermine hatten.
In Kiew schließt Oleg sich der Automaidan-Bewegung an. Der Automaidan ist die mobile Unterstützung der Demonstranten auf dem Maidanplatz. Oleg koordiniert die Aktivitäten. Anastasia bleibt vorerst auf der Krim.
Wir haben auf der Krim unseren eigenen Maidan gemacht. Wir wurden deswegen bedroht. Collagen mit Fotos von Aktivisten wurden in Hauseingängen aufgehängt. Wir wurden als Verräter der Krim dargestellt, als Bandera-Anhänger, Faschisten und so weiter. Also auch bei uns war was los. Oleg hat mir damals ein Notizbuch mitgebracht. Ich sammle Notizbücher aus verschiedenen Ländern. Oleg sagte, für dich aus einem freien Land namens Maidan. Ich fragte, wann er zurückfahre. Er meinte, noch am gleichen Abend, mit dem Auto. Willst du mitkommen? Ich bin mitgefahren.
Anastasia bringt noch drei befreundete Studenten mit. Darunter auch Alexander Kolchenko, der später gemeinsam mit Oleg Sentsov vor Gericht stehen wird.
Oleg ist die ganze Nacht durchgefahren. Es war sehr kalt. Wir kamen um 6 Uhr morgens an. Wir sind zum frisch übernommenen ukrainischen Haus auf der Kruschewskogostraße. Oleg hat gleich nach der Ankunft losgelegt. Nastja, du wirst ein Poster malen. Okay. Während der Zeit auf dem Maidan habe ich Oleg nur ein paar Mal kurz gesehen. Er war ständig unterwegs und hat irgendwo mitgemacht. Mal wurde eine Straße blockiert, mal hat er jemanden an der vordersten Linie rausgeholt. Er war dauernd beschäftigt.
Anastasia bleibt nur kurz in Kiew. Aber Oleg ist in der Nähe, als am 20. Februar mehr als 50 Personen von Scharfschützen erschossen werden. Am gleichen Tag kommentiert er ein YouTube-Video über die blutigen Vorfälle.
Alle sagen mir, schreib ein Drehbuch. Dreh einen Film über den Maidan, wo du schon da bist. Doch ich werde das niemals tun. Das ist für mich viel zu ernst. Und wenn man so ein Video sieht, dann vergeht einem jeder Wunsch, so etwas auf die Leinwand zu bringen. PS: In die gestrigen 24 Stunden auf dem Maidan passen die letzten 2 Monate hier. Sogar mein ganzes Leben passt da rein.
Am 22. Februar flieht Präsident Janukowitsch aus Kiew. Einen Tag später wird die Volkswehr gegründet. Danach erscheinen die ersten grünen Männlein auf der Krim.
Oleg kam nach den tragischen Ereignissen im Februar auf die Krim zurück. Wir hatten uns schon Sorgen gemacht. Wir wussten, dass er in Kiew ist, aber wir konnten ihn nicht erreichen. Er rief an und sagte, dass er zurückkomme. Er meinte, wir werden auf der Krim alles in Ordnung bringen. Er war sehr positiv gestimmt.
Es ist schwer, das als Freundschaft zu bezeichnen, aber es ist eine warme Beziehung, soweit das mit Oleg möglich ist. Er ist ja kein einfacher Mensch, er ist ziemlich verschlossen. Was er von sich gibt, ist eher streng. Er zeigt seine Gefühle nicht. Es ist schwer, mit ihm eine Freundschaft zu führen. Er kann schlecht mit Kritik umgehen.
Jekaterina Sergatskova treffe ich in einem der unzähligen Coworking Spaces, die in den letzten Jahren in Kiew wie Pilze aus dem Boden sprießen. Sie hat nicht viel Zeit. Sie bereitet eine Reise in den Donbass vor. Seit 5 Jahren berichtet die Journalistin regelmäßig aus den okkupierten Gebieten der Ukraine. Die Krim war der Anfang.
Я переехала в Крым из России в 2008 году.
Ich bin 2008 von Russland auf die Krim gezogen. Ich habe für die lokale Presse und für Zeitungen aus Kiew gearbeitet.
In Russland war sie Redaktionsleiterin einer oppositionellen Zeitung. Nach dem Aus ihrer Zeitung hat sie das Land verlassen. In Simferopol wird sie bald ein Teil der überschaubaren Kulturszene. Über eine Freundin lernt sie Oleg Sentsov kennen.
Jevgenia hat mich gebeten, sein Drehbuch zu lesen. Oleg hat es mir per E-Mail geschickt. Ich fand es etwas naiv.
Nach seiner Rückkehr baut Sentsov ein Netzwerk zur Unterstützung von Journalisten auf. Er mietet einen Raum im Sporthotel in Simferopol und lädt Aktivisten und Journalisten ein. Auch Jekaterina Sergatskova. Es geht darum, wie Journalisten unter den gegenwärtigen Bedingungen arbeiten können und wie man ausländischen Kollegen den Zugang ermöglicht.
Wir haben Erfahrungen ausgetauscht. Wie kann man sich bei Problemen in Sicherheit bringen? Wie verhält man sich in so einer Extremsituation? Wir haben Strategien entwickelt. Er hat auch Nummern genannt, unter denen man im Notfall freiwillige Helfer erreichen kann.
Als gebürtiger Krimbewohner kennt sich Oleg gut aus.
Bei mir zu Hause haben wir so eine Art Hub aufgeschlagen. Ich habe meinen Kollegen gesagt, alle können bei mir schlafen. Ich habe so und so viele Schlafplätze. Die Leute kamen. Morgens habe ich mit Oleg telefoniert. Er sagte mir, wo es Probleme gibt, wo es sich hinzufahren lohnt. Das war Ende Februar, Anfang März. Er hat mich zum Beispiel informiert, dass in Feodossia Russen einen ukrainischen Truppenteil blockierten. Er wusste das von Armeeangehörigen, mit denen er in Verbindung war. Er gab den Journalisten Bescheid, wo etwas los ist. Und die Journalisten waren die einzigen, die noch etwas bewirken konnten.
Aus dem Treffen im Sporthotel entsteht das Netzwerk Krim SOS Press. Die Koordination übernimmt Olegs Assistentin Anastasia Chorneya.
Wir haben Führer und Dolmetscher vermittelt. Wir haben uns um die Schutzausrüstung gekümmert. Wer damals auf die Krim kam, wurde durchsucht. Festplatten und Speicherkarten wurden eingezogen, Schutzwesten und Helme auch. Ohne Schutzausrüstung dürfen Journalisten in Krisengebieten nicht tätig werden. Das steht in den Verträgen und Versicherungsbedingungen. Wir haben also die Journalisten empfangen. Oleg hat geholfen. Wir haben immer wieder Menschen vom besetzten Flughafen abgeholt. Wir haben blockierte Militäreinheiten besucht. Ich hatte täglich 3 Journalistenteams, die ich unterstützt habe. Es gab viele Journalisten.
Das Netzwerk ist gut 2 Wochen aktiv. bis zum sogenannten Referendum am 16. März. Danach verlassen die meisten Journalisten die Krim. Die Arbeit wird zu gefährlich. Auch Jekaterina Sergatskova fühlt sich bedroht.
Ich war allein zu Hause und habe aus dem Fenster die Volkswehr gesehen. Sie waren in meinem Hof. Ich dachte, dass sie mich holen. Ich habe so einen Schreck bekommen. Ich habe mich neben dem Fenster an die Wand gedrückt und konnte mich vor Angst eine Weile nicht bewegen. Ich habe Oleg angerufen. Er sagte, beruhige dich, sie sind nicht hinter dir her. Wir hatten schon schlimmere Situationen. Ich habe mich beruhigt. So eine Angst hatte ich nie wieder, weder im Donbass noch im Irak.
Wir sind schon fast bei unserer Unterkunft, als wir merken, dass ein Auto ohne Licht hinter uns herfährt. Wir versuchen, ein paar Haken zu schlagen, doch das bringt nichts. Das Auto folgt uns. Wir rufen Oleg an.
Oleg meinte, fahr zum Supermarkt Meganom. Er würde auch dahin kommen.
Sie sagten, scheint so, als ob sie verfolgt würden. Sie waren sich nicht sicher, aber es schien so. Also sind Oleg und ich zu dem Supermarktparkplatz gefahren.
Wir hatten gehofft, dass wir da unseren Verfolgern entkommen könnten. Da gibt es eine enge Ausfahrt.
Oleg wollte versuchen, in der Ausfahrt zu wenden, sodass wir sehr lange rangieren müssten, bis wir merkten, dass es zwei Autos sind und das zweite schon hinter ihnen ist.
Als wir zur Schranke fahren, bemerken wir, dass uns zwei Jeeps folgen. Wir verstehen, dass es sinnlos ist, die Ausfahrt zu blockieren.
Jetzt beginnt eine skurrile Verfolgungsjagd. Wir bleiben an den Ampeln stehen und warten, bis es grün wird. Wir schauen, wer als erstes losfährt. Ich war Olegs Beifahrerin. Am Ende biegen unsere Freunde irgendwo ab. Wir haben zwei Autos, die Verfolger drei oder vier.
Es war wie im Film. Sie haben geschossen auf die Räder. Ein Hinterrad wurde getroffen.
Wir versuchen zu fliehen. Als ein Rad getroffen wird, bleiben wir stehen. Es ist zu gefährlich, weiterzufahren, weil weiterhin geschossen wird. Diese beiden Autos fahren an uns heran.
Wir sehen, wie maskierte Menschen aus einem Wagen springen. Sie zerren unsere Freunde aus dem Auto.
Einige der Männer haben schwarze Uniformen. Die Jungs werden auf den Boden gedrückt. Telefone und Papiere werden eingesammelt.
Wir wurden zu Boden geworfen. Dann haben sie uns die Arme auf den Rücken gebogen und uns ins Auto gesetzt. Sie haben uns mit Sturmhauben die Augen verdeckt. Unterwegs haben sie uns von Zeit zu Zeit getreten.
Als ich Oberst Strepetow ans Telefon bekomme, nimmt er sich viel Zeit für unser Gespräch. Das überrascht mich, weil er im Einsatz ist. Wie viele andere Armeeangehörige, die damals die Krim verlassen haben, ist er jetzt im Krieg in Donbass.
Wir haben die Erlaubnis bekommen, am 9. April die Krim zu verlassen. Doch unsere Konten waren gesperrt. Es war nicht möglich, die Ausreise zu organisieren. Ich habe dann freiwillige Helfer angesprochen. Da war Anna Sandalova. Sie hat mir die Nummer von Oleg gegeben. Damals kannte ich seinen Nachnamen nicht. Oleg Transport. So ist er in meinem Handy gespeichert.
2014 ist Andriy Strepetow Oberst der 10. Brigade der ukrainischen Marineflieger. Mit dem Erscheinen der grünen Männlein auf der Krim befinden sich die ukrainischen Truppen auf der Halbinsel in einer vertragten Lage. Sie erleben, wie Russland die Kontrolle über das Territorium übernimmt. Doch sie können nur zuschauen, denn es gibt keinen Befehl aus Kiew. In Mykolaiv treffe ich Oberstleutnant Alexander Osachi, ebenfalls von der 10. Brigade der Marineflieger.
Die grünen Männlein sind bei uns, glaube ich, am 28. Februar erschienen. Die erste Gruppe bestand aus ungefähr 20 Leuten. Sie haben gleich vorgeschlagen, dass wir unsere Waffen abgeben. Unser Kommandant wollte nicht, also haben sie die Einheit umzingelt. Naja, also einen Sektor haben sie umzingelt. Das Gelände ist ja riesig. Sie haben quasi eine Blockade angetäuscht, weil 20 Personen das natürlich nicht schaffen. Das Gelände ist einfach zu weitläufig. Am 3. März hat unser Kommandant dann die Entscheidung getroffen, unsere flugfähigen Fluggeräte auf sicheres Territorium auf dem Festland zu bringen.
Den Piloten der 10. Brigade gelingt es, das russische Radar zu unterfliegen. Sie bringen ihre Flugzeuge und Helikopter fort. Aber die Brigade selbst bleibt, so wie alle anderen ukrainischen Einheiten auf der Krim. Es gibt immer noch keinen Befehl, sich zu verteidigen. Die Verbindungen zum Kommando in Kiew sind unterbrochen. Das Verteidigungsministerium in Kiew schafft es nicht, irgendetwas auf die Krim zu schicken.
Im Laufe dieser 3 Wochen war ich sehr erstaunt, wie die Zivilgesellschaft auf die Situation reagierte. Das war so eine Art Euphorie nach dem Maidan in Kiew. Das war ja noch vor dem Krieg im Donbass. Plötzlich erschienen Menschen, sie fragten, was gebraucht wird. Sie sagten, schreibt einfach eine Liste. Schutzwesten, Helme, Schlagstöcke, Taschenlampen, Elektroschocker. Also Waffen, die keine Schusswaffen sind. Ich kann mich erinnern, wie ich diese Listen geschrieben habe. Zum Beispiel habe ich Webcams aufgeschrieben für die Beobachtung. Die Liste hing an der Pinnwand und jeder wusste, er kann da eintragen, was er braucht.
Manchmal können die Sachen am Kontrollpunkt übergeben werden, manchmal werden sie über die Zäune geworfen. Auch Oleg Sentsov beteiligt sich an solchen Aktionen.
Mir haben sie nicht sofort die Haube über den Kopf gezogen. Der Fahrer sagte, was seid ihr so dumm? Wir wollten schon schlafen gehen. Wieso seid ihr nicht über Nacht in Jalta geblieben? Ich habe versucht, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Ich habe gefragt, was los sei, was das für Leute seien, was abgehe. Er meinte, das wirst du rechtzeitig erfahren. Als die Tür aufging und sie mir die Maske überziehen wollten, sagte er, fass sie nicht an, die ist okay.
Es ist der Abend des 13. März, 3 Tage vor dem Referendum, als Natalia Lukjanenko und ihre Freunde entführt werden. Sie gehören auch zum Automaidan und sie sind erst seit ein paar Tagen auf der Krim. Sie haben sich mit den krimtatarischen Aktivisten getroffen und pro-ukrainische Kundgebungen besucht. Den eingeschlossenen ukrainischen Soldaten haben sie Lebensmittel, Batterien, Taschenlampen gebracht. Und sie haben bei der Suche nach anderen Aktivisten geholfen, die in den Tagen davor verschleppt worden sind.
Unterwegs habe ich versucht, mir die Gegend einzuprägen. Sie haben mich nicht durchsucht. Ich hatte ein Handy und als ich schon im Keller eingesperrt war, habe ich eine SMS nach Hause geschrieben. Mit der Beschreibung der Gegend und dem Namen eines Supermarktes auf dem Weg. Wir sind circa 15 Minuten lang gefahren. Das habe ich alles geschrieben. Wir hatten die App Live 360 auf den Handys. Die hatten alle Aktivisten, die auf die Krim fuhren. Also konnte man uns orten. Meine zusätzlichen Angaben haben die Ortung bestätigt.
Oleg Sentsov findet heraus, wo die Entführten festgehalten werden. Sie sind im Keller des Einberufungsamts von Simferopol, das vor einigen Tagen von der Volkswehr besetzt worden ist. Am nächsten Morgen stehen Journalisten vor dem Gebäude. Man versucht, ihnen die Aufnahmegeräte und Kameras abzunehmen. Von Männern mit Maschinengewehren werden sie vertrieben.
Das Verhör hatte schon im Auto begonnen, als wir ankamen. Das, was sie hören wollten, gab es nicht. Ich konnte nichts darüber sagen. Über den Transport von Waffen zum Beispiel. Über irgendwelche Handlungen und Aktionen auf der Krim. Da wir nichts davon getan hatten, konnte ich auch nichts dazu sagen. Sie fragten nach dem Maidan, nach dem rechten Sektor. Sie hatten in meinem Handy die Nummern von tatarischen Aktivisten gefunden. Sie wollten wissen, ob die Tataren vor dem Referendum etwas vorhätten. Auch darüber wusste ich nichts. Bei jedem Verhör gab es die gleichen Fragen, nur unterschiedlich formuliert.
Natalia und ihre Freunde, Hrizenko und Suprun, bleiben in der Gewalt ihrer Entführer. Sie werden nicht offiziell festgenommen. Doch in den nächsten Tagen werden sie immer wieder verhört. Die Männer werden auch gefoltert.
Zum Verhör kamen viele Personen. Ich habe das gespürt. Man spürt ja, wenn Menschen um einen herum sind. Und wenn sie dich anfassen, an dir zotteln und ziehen, verstehst du, dass es einige sind. Ich wurde nicht geschlagen. Sie drohten und zottelten an mir herum. Es war unangenehm. Sie haben auch mal an den Haaren gezogen.
Natalia wird von Igor Besler verhört. Besler wird später unter dem Spitznamen Bes, Teufel, als militärischer Anführer der Donetsker Volksrepublik im Donbass bekannt.
Irgendwann kam der Chef. Es war Igor Besler. Er war bei jedem Verhör dabei. Später hat er erlaubt, dass ich die Maske abnehme. Wir haben uns bestimmt 2 Stunden lang unterhalten. Wir haben uns einfach unterhalten. Er sagte, was wir machen, sei Zickerei. Die Krim gehöre zu Russland und sei immer russischer Boden gewesen. Wir sind nach Hause gekommen. Ihr seid hier zu Besuch. Das ganze Zeug. Das war, nachdem die Verhöre vorüber waren. Das war so eine Art Gespräch. Bei den Verhören gab es unterschiedliche Drohungen. Sie meinten, sie würden mich den Tschetschenen übergeben.
Natalia Lukjanenko wird nicht an die Tschetschenen übergeben. Am 17. März, einen Tag nach dem sogenannten Referendum, wird sie entlassen.
Igor Besler kam und sagte, sie werden mich freilassen. Aber ich soll mich nirgends sehen lassen, sonst werden die Jungs getötet. Sie haben mir ein Zugticket gekauft. Ich wurde von 3 bewaffneten Männern in den Zug gesetzt. Vom Kiewer Bahnhof aus sollte ich Igor Besler anrufen, um ihm mitzuteilen, dass ich angekommen bin. Damit er wusste, dass ich nicht woanders ausgestiegen bin. Was mich sehr verstört hat, ist, dass ich als junge Frau in Begleitung bewaffneter Männer durch die Stadt geleitet werde. Am helllichten Tag und keiner wundert sich. Das hat mir Angst gemacht. Du bist zu Hause, du hast nichts getan, aber es ist allen egal. Ich habe mir einen Satz von Igor Besler eingeprägt. Wir sehen uns im Sommer in Kiew. Wir bringen das Fleisch, ihr den Wodka. Sie waren sich sicher, dass sie auch nach Kiew kommen würden.
Neben Igor Besler gehören auch Igor Girkin und Alexander Borodai zu den Anführern der Operation Russischer Frühling auf der Krim. Alle 3 werden ihre Tätigkeit später als Separatistenanführer im ostukrainischen Donbass fortsetzen. Bei Natalia hat die Gefangenschaft Spuren hinterlassen.
Anfangs dachte ich, es sei spurlos an mir vorübergegangen. Die Folgen kamen später. Meine Sehkraft hat sich stark verschlechtert. Mit dem Kurzzeitgedächtnis ist es dasselbe. Ich musste zu einem Psychiater, um zu verstehen, was manchmal mit mir los ist. Die Angstzustände kommen wellenartig. Sowas kannte ich früher nicht. Es ist schwer, damit umzugehen.
Die Blockade der Truppenteile besteht bis zum sogenannten Referendum. Am 18. März erklärt Präsident Putin den Anschluss der Krim an Russland. Danach werden die ukrainischen Militäreinrichtungen gestürmt. Auch die der 10. Marinefliegerbrigade. Oberst Litvinenko.
Vertreter des Kommandos der Russischen Föderation kamen zu uns. Sie sagten, dass sie uns heute stürmen würden. Damit ihr keinen Blödsinn macht, werdet ihr von Menschen in Zivil gestürmt. Wir werden hinter ihnen hergehen. Wenn ihr Waffen anwendet, werden wir unsere Waffen in vollem Umfang anwenden. Sie haben uns gebeten, die richtige Entscheidung zu treffen. Ihr könnt eh nichts machen, weil ihr ja nicht auf Frauen und Kinder schießen werdet. So lief es dann auch ab.
Überall gehen die Russen nach dem gleichen Schema vor. Zivilisten gehen voran, dahinter folgen die grünen Männlein. Für die ukrainischen Soldaten wird es ab diesem Zeitpunkt eng. Viele entschließen sich, die Seiten zu wechseln und in die russische Armee einzutreten. Zumal die Russen auch besser zahlen. Nur eine Minderheit hält der Ukraine die Treue. Oberstleutnant Osatschi.
Все понимали, что мы разделились на 2 лагеря.
Es war klar, dass es jetzt zwei Lager gibt. Diejenigen, die dafür sind und diejenigen, die das nicht haben wollen. Und jeden Tag, jede Stunde wuchs diese Konfrontation. Also innerlich haben diejenigen, die raus wollten, die gehasst, die bleiben wollten. Und diejenigen, die bleiben wollten, haben die gehasst, die die Krim verlassen wollten.
In dieser Situation kommt es bei der 10. Brigade zu einem Zwischenfall.
Am Kontrollpunkt standen bereits bewaffnete Russen. Meine Offiziere mussten an ihnen vorbei. Es gab eine verbale Auseinandersetzung. Was macht ihr in unserem Land? Warum seid ihr hergekommen? Das ging in eine bewaffnete Verfolgung über. Unsere Offiziere rannten in das Wohnheim. Und der russische Unteroffizier Zaitsev verfolgte unseren Stanislav Karachewski. Im Flur des Wohnheims hat er ihn erschossen. Mit zwei Schüssen aus dem Kalaschnikow-Maschinengewehr. Karachewski war unbewaffnet.
Die Polizei kann erstmal nichts tun. Die Russen lassen sie nicht auf das Gelände. Die ukrainischen Soldaten sind in ihren eigenen Kasernen zu Rechtlosen geworden. Spätestens jetzt ist allen klar, dass man schleunigst hier weg muss.
Wenn Sentsov später nicht verhaftet worden wäre, hätte ich mich an den Namen nicht erinnert. Erst als er verhaftet wurde und es die Gerichtsverhandlung gab, habe ich verstanden, dass es der Sentsov ist, der uns die Busse für die Ausreise von der Krim zur Verfügung gestellt hat. Bei uns waren es 4 Busse. Wir waren 150 bis 200 Menschen.
Oleg Sentsov organisiert später auch die Überführung des Leichnams von Karachewski auf das Festland.
Здравствуйте, это Инга.
Ну, по-разному, там 100, 150
Personen. Dann 4 Personen plus ein Lastwagen für Sachen. Die Anzahl schwankte sehr. Oleg hat meistens Reisebusse für eine größere Anzahl von Menschen organisiert. Ab 100, 130, 200, 250, 260 Personen.
Anna Sandalova ist Sentsovs Kontaktperson in Kiew. Für die Evakuierungen der ukrainischen Soldaten und ihrer Angehörigen sammelt sie bei Spendern die nötigen Gelder ein.
Wie viele Sorgen er sich gemacht hat, um Familien mit Kindern, die raus mussten. Oder um eine alte Oma, die rausgebracht werden sollte. Ich, Oleg, wo soll ich das Geld für den Transport dieser Oma hernehmen? Sie ist doch alt, sie kann nicht alleine hier bleiben. Man muss helfen.
Ich treffe Anna Sandalova relativ spät am Abend. Es ist nach 23 Uhr, als ich bei ihr klingle. Anna ist Mitte 40, rötliche Locken. Sie kocht uns einen Kaffee. Die Kinder schlafen. Wir setzen uns in den Wintergarten. In der Wohnung stehen Umzugskartons.
Wir sitzen gerade in meiner neuen Wohnung. Das ist das Resultat meiner Scheidung. Mein Mann wurde zum ersten Mal nervös wegen dieser nächtlichen Anrufe. Es war Oleg, der nachts anrief. Mittlerweile werde ich schon seit 4 Jahren von Männern angerufen, auch nachts. Ich bin freiwillige Helferin der ukrainischen Armee geworden, aber die ersten nächtlichen Anrufe kamen von Oleg.
Anna und Oleg haben sich nie persönlich getroffen. Er hatte ihre Telefonnummer bei einer der Facebook-Gruppen gefunden, die sich um humanitäre Hilfe für die blockierten Truppenteile auf der Krim kümmerten. Damals gab es einige dieser Gruppen.
Als die ukrainischen Militäreinrichtungen blockiert wurden, waren die Menschen ohne Verbindung zur Außenwelt. Sie konnten ihre Handys nicht mehr aufladen. Kiewer luden ihre Handys auf. Sie hatten kein Guthaben mehr und schickten mir die Nummern. Nicht bloß ein paar, sondern von ganzen Brigaden, von mehreren hundert Menschen. Ich verteilte die Nummern in Kiew und viele unterschiedliche Leute zahlten Guthaben ein. Und zu dieser Zeit hat Oleg mich das erste Mal angerufen.
Bis zum Mai 2014 bringen die beiden über 1000 Menschen aufs Festland. Die Evakuierung der ukrainischen Armeeangehörigen und deren Familien ist da noch längst nicht abgeschlossen.
Wir haben noch ein paar Tage vor seiner Verhaftung telefoniert, am 5. und am 7. Mai. Er war an diesen Tagen sehr aktiv. Deswegen dachte ich, dass seine Verhaftung unmittelbar damit zusammenhängt, dass das der Grund für die Verhaftung war. Ich dachte, das war der Hauptgrund.
An das letzte Gespräch mit Oleg kann sich Anna sehr gut erinnern.
Wir sprachen über die Organisation der nächsten Ausreise von Armeeangehörigen. Nebenbei sagte er, dass jemand hinter ihm her sei. Er war gerade am Steuer und meinte, ein Blödmann verfolge ihn schon den halben Tag. Einmal habe er versucht, ihn zu schneiden. Ich sagte, bist du noch ganz bei Trost? Fahr einfach sofort Richtung Chongar und dann raus, weg von da, und zwar zackig. Er meinte, schon okay, ich muss hier noch ein paar Sachen zu Ende bringen.
Die Journalistin Jekaterina Sergatskova ist länger auf der Krim geblieben als die meisten ihrer Kollegen. Sie hat damals noch einen russischen Pass. Zu diesem Zeitpunkt ein großer Vorteil. Anfang Mai arbeitet sie an einer Reportage über die Situation der Krim-Tataren. Sie bekommt seine letzte SMS.
In der Nacht vom 10. auf den 11. Mai hat Oleg mir eine SMS geschickt, dass der FSB ihn festgenommen habe. Dann ging es los. Ich habe mit allen Bekannten telefoniert. Ich habe mich entschieden, die Information zu veröffentlichen. Wir hatten das Gefühl, man wird ihn dann nicht einfach so gehen lassen. Kollegen in Simferopol haben versucht, zu ihm zu kommen. Das hat nicht geklappt. 2 Wochen später wurde er nach Moskau verschleppt.
Eigentlich war ich zu einem Date unterwegs. Ich lief die Straße entlang, als ich bemerkte, dass ich verfolgt werde. Ich habe gespürt, dass sie hinter mir her sind. Sie hatten zivile Kleidung. Eine Sekunde lang dachte ich, ich könnte wegrennen. Aber da wurde ich bereits zu Boden geworfen und mit Füßen getreten. Alles ging sehr schnell. Eine Tüte über den Kopf und schon wurde ich ins Auto gestoßen. Ich saß in der Mitte und wurde immer weiter geschlagen.
Hennadi Afanasyev war einer der 2 Hauptbelastungszeugen im Prozess gegen Oleg Sentsov. Ich treffe ihn abends. Er will mich nicht in einem Coworking Space treffen oder in einem Café. Er wartet auf mich vor dem Eingang der Metrostation Universität. Es ist kühl, windig und dunkel. Seine blauen Augen leuchten unter einer schwarzen Mütze hervor. Auf dem schwarzen Mantel prangt eine rote Stickerei mit ukrainischen Ornamenten.
Sie haben mich geschlagen und bedroht. Mit meinem eigenen Handy haben sie meiner Freundin getextet, ich sei weggefahren. Für lange, damit keiner nach mir sucht. Sie haben mich nach Hause gebracht, mich auf den Boden geworfen und die Wohnung durchsucht. Sie haben nicht gesagt, worum es geht. Sie haben einfach die Sachen mitgenommen.
Afanasyev ist etwa 1,70 Meter groß. Etwas rundlich, schlaffer Händedruck. Die Hand ist kalt. Er möchte draußen bleiben und etwas laufen. Wir gehen in den Botanischen Garten.
Danach ging es zum FSB. Es gab Verhöre. Sie stellten Fragen. Es gab gute und schlechte Cops. Einige schlugen, andere gaben Ratschläge. Das dauerte einen ganzen endlosen Tag. Ein Pflichtverteidiger schaute rein. Er fragte, ob ich geschlagen werde. Ich habe genickt. Er meinte, das sei nicht schlimm. Alle werden geschlagen. Tu, was dir gesagt wird. Dann wurde ich wieder ins Auto gesteckt und zum Krankenhaus gebracht. Sie sind ausgestiegen und haben einen Attest für mich geholt. Ich bin nicht ausgestiegen. Dann haben sie mich in die Arrestzelle gebracht. Sie haben mich nackt ausgezogen und an den Haaren gezerrt. Sie hatten ihren Spaß.
Afanasyev spricht Ukrainisch. Er lebt jetzt seit 2 Jahren in Kiew. Er hatte Glück. Nach 2 Jahren im russischen Gefängnis wurde er ausgetauscht. Momentan arbeitet er im IT-Bereich. Eine Zeit lang hat er das ukrainische Außenministerium in Belangen der ukrainischen politischen Gefangenen in Russland beraten.
Mir wurden 2 Terroranschläge vorgeworfen. Brandanschläge auf 2 Häuser. Ich sollte zugeben, dass ich diese Häuser angezündet hätte. Es gab keine Beweise. Ich wurde nur geschlagen. Ich hatte nichts getan. Also habe ich geschwiegen. Am 5. Tag wurde Cheni in den Raum gebracht. Cheni hat gestanden, gemeinsam mit mir und anderen die Häuser in Brand gesteckt zu haben. Im Grunde hat er erzählt, was sie von mir hören wollten. Danach gab es noch grausamere Folterungen. Und dann habe ich unterschrieben. Alles, was sie von mir wollten.
Oleksiy Cherni ist kurz vor Hennadi Afanasyev verhaftet worden. Cherni hatte geplant, das Lenin-Denkmal vor dem Bahnhof von Simferopol mit einer Bombe zu sprengen. Ein Student sollte die Bombe für ihn bauen. Der Student ging zur Polizei, der Plan flog auf. Bei den Verhören durch den FSB belastet Tscherny Afanasjew und auch den Ökoaktivisten und Anarchisten Alexander Kolchenko. Oleg Sentsov wird später vorgeworfen, Redelsführer der Aktivitäten von Kolchenko, Tscherny und Afanasjew gewesen zu sein.
Sie haben mich gezwungen, die Schuld anzuerkennen und gegen Oleg Sentsov und Alexander Kolchenko auszusagen. Als ich dachte, es sei vorbei, kamen neue Beschuldigungen dazu. Mir wurde vorgeworfen, die Sprengung des ewigen Feuers und des Lenin-Denkmals geplant zu haben. Die Folter dauerte noch 5 Tage. Dann wurde ich nach Moskau gebracht.
Tscherny und Afanasjew schließen eine vorgerichtliche Vereinbarung ab. Ihr Fall wird in einem nicht öffentlichen Prozess verhandelt. Die beiden bekommen je 7 Jahre Lagerhaft.
Kurz vor dem Referendum bin ich auf die Krim gereist. Ich wollte mit eigenen Augen sehen, was da passiert. Einen Tag vor dem sogenannten Referendum gab es eine große Kundgebung. Dort wurde ich um Hilfe gebeten. Der Aktivist Stanislav Yamakov war verschleppt und später festgenommen worden. Oleg Sentsov hatte die Journalisten informiert und suchte nach einem Anwalt für Yamakov. Wie sich später herausstellte, kannten sich die beiden gar nicht. Es war einfach so, dass Oleg immer allen geholfen hat.
Jewgenia Zakrewskaja kommt direkt aus einer Gerichtsverhandlung. Energisch drückt sie meine Hand. Ich soll ihr folgen. Jewgenia führt mich in einen Coworking Space in der Nähe des Gerichts in Kiew.
Wir kamen ins Polizeirevier. Als ich mich vorstellte, hieß es, er sei schon entlassen worden. Das stimmte aber nicht. Eine Journalistin hatte seine Verschleppung gesehen und Anzeige erstattet. Sie hatte auch gesehen, wie Yamakov abgeführt worden war. Als ich 2 Minuten später erschien, hieß es, er sei nicht mehr da. Wir überlegten, wohin sie ihn gebracht haben könnten. Vielleicht zum Gericht. Also sind wir zum Gericht gefahren. Und er war wirklich da. Er war als nächster an der Reihe.
Seit Anfang März 2014 verschwinden fast täglich pro-ukrainische Aktivisten. Reshat Ametow ist der Erste. Mitten im Stadtzentrum zerrt ihn die Volkswehr in ein Auto. Am 7. März verschwinden 2 Aktivisten am Bahnhof. Ihr letztes Lebenszeichen ist ein Anruf während der Kontrolle durch die Volkswehr. Am 9. März verschwinden 7 Menschen, am 11. einer, am 13. 3. Am 15. März wird das erste Entführungsopfer tot aufgefunden. Die Leiche hat massive Folterspuren. Anwältin Zakrewskaja ist deshalb in großer Sorge um Yamakov.
Die Sitzung fing an und Yamakov schilderte die Sache völlig anders als in den Verhörprotokollen erfasst. Da Journalisten im Saal waren und da ich als Anwältin da war, willigte der Richter ein, auch die Leute zur Anhörung zu laden, die diese Protokolle geschrieben hatten. Nichts stimmte mit dem überein, was Yamakov berichtete. Also hat der Richter eine Pause angekündigt. Mir war klar, was als nächstes kommt. Also habe ich Stanislav direkt zum Bahnhof gebracht. Und er hat die Krim verlassen. Da es kein Festnahmeprotokoll gab und er demnach formal gar nicht festgenommen worden war, war das auch nicht unrechtmäßig. Wir waren sicher, dass er sich in ernsthafter Gefahr befand.
Yamakov hatte Glück, dass er überhaupt vor Gericht gelandet ist. Viele Entführte sind bis heute verschwunden.
Etwa 2 Wochen nach Olegs Verhaftung werden Timur Shaimardanov und Seran Senedinov entführt. Sie wurden bis heute nicht gefunden. Sie haben eigentlich das Gleiche gemacht. Sie haben im März 2014 Armeeangehörigen geholfen. Also können wir vermuten, dass, wenn die aus Tscherny und Afanasjew rausgeprügelten Aussagen für einen Prozess gegen Sentsov, Kolchenko, Afanasjew und Tscherny ausgereicht haben, dass es in dem anderen Fall nicht geklappt hat. Also sind sie einfach verschwunden. Wenn eine Person zu einem bestimmten Zeitpunkt festgenommen wird, offiziell jedoch ein späterer Zeitpunkt als Zeitpunkt der Festnahme angegeben wird, dann bedeutet das, dass in der Zwischenzeit eine Entscheidung gefällt wird. Ob daraus ein Fall für die Strafverfolgung gestrickt werden kann oder ob es einfach ein Vermisstenfall wird. Außerdem gibt es noch 2 Dutzend andere Personen, deren Schicksal bis heute ungeklärt ist.
Jewgenia Zakrewskaja vertritt Angehörige der Aktivisten, die während des Maidans von Scharfschützen erschossen wurden. Sie ist Anwältin vieler, die von der Volkswehr auf der Krim entführt und gefoltert wurden. Auch Oleg Sentsov vertritt sie im ukrainischen Verfahren gegen seine Entführer.
Mit dem Fall von Sentsov hat der FSB seine Präsenz auf der Krim demonstriert. Jede Freiheit des Denkens soll beseitigt werden. Manche Fälle sind für die Abschreckung der Allgemeinheit gedacht, andere, wo die Menschen spurlos verschwinden, für bestimmte Zielgruppen. In beiden Fällen geht es darum, den pro-ukrainischen Einfluss auf der annektierten Krim zu eliminieren.
Als Oleg Sentsov 1,5 Jahre nach seiner Festnahme in Rostov am Don vor einem russischen Militärgericht steht, hat er einiges durchgemacht. In seiner Stellungnahme schildert er dem Gericht den Ablauf seiner Verhaftung.
Am 10. Mai um 18 Uhr abends wurde ich vor meinem Hauseingang von Menschen in Zivil entführt. Es waren viele. Sie haben mich in einen Minibus geworfen und zu einem Gebäude gebracht. Ich hatte eine Tüte über dem Kopf, die Hände in Handschellen hinter dem Rücken. Später wurde mir klar, dass ich im SBU-Gebäude bin, das heutige FSB-Gebäude auf dem Frankoboulevard 13 in Simferopol. Ich wurde auf einen Stuhl gesetzt und das Verhör begann. Ein hartes Verhör. Ich wurde gefragt, ob ich Tscherny und Afanasiev kenne, ob ich die Denkmäler sprengen wollte und welche Aktivisten ich sonst kenne. Ich habe die Fragen verneint. Ich habe gesagt, dass ich Afanasiev kenne und dass ich nicht vorhatte, irgendetwas zu sprengen. Sie haben angefangen, mich zu schlagen. Mit Händen, mit Füßen, mit Schlägern, mit anderen Gegenständen, im Stehen, im Liegen, im Sitzen. Als ich weiterhin nichts gestand, fingen sie an, mich zu strangulieren. Ich wurde mit einer Tüte stranguliert, bis ich ohnmächtig wurde. Ich habe das mehrfach im Kino gesehen und nie verstanden, dass man Menschen auf diese Weise brechen kann. Es ist eine schreckliche Sache. Es wurde 4-mal wiederholt. Trotzdem habe ich nichts gestanden. Dann haben sie angefangen, mich zu verhöhnen. Sie haben mich nackt ausgezogen und gedroht, mich mit dem Schlagstock zu vergewaltigen, umzubringen und den Wald zu vergraben, wo man mich nie finden wird.
Noch in der gleichen Nacht wird Sentsov in seine Wohnung gebracht, wo eine Hausdurchsuchung stattfindet. Erst am nächsten Morgen wird Sentsov offiziell verhaftet.
Morgens um 8 kam der Kommissar. Er hat mir vorgeschlagen, einen der Maidan-Anführer zu beschuldigen, dass sie die Denkmäler sprengen wollten. Als Mittäter wirst du dann 7 Jahre bekommen. Wenn nicht, wirst du Rädelsführer und bekommst 20. Das wurde mir gerade heraus gesagt.
Der Staatsanwalt in Rostov am Don fordert für Oleg Sentsov 23 Jahre Lagerhaft. Die Anklage stützt sich auf die Belastungszeugen Tscherny und Afanasjew. Beweise für die terroristische Tätigkeit von Sentsov gibt es nicht. Tscherny verweigert die Aussage vor Gericht. Der Staatsanwalt zitiert die Verhörprotokolle. In den Protokollen benennt Tscherny Oleg Sentsov als Redelsführer. Hennadij Afanasjew zieht seine belastende Aussage gegen Oleg Sentsov vor dem Gericht zurück. Er erklärt, dass alle seine Aussagen unter Folter entstanden seien. Aus seinem gläsernen Käfig heraus schreit Oleg Sentsov Freiheit für Afanasjew.
Ich wusste, dass ich höchstwahrscheinlich für das, was ich sage, erstochen werde. Und dennoch war es die richtige Entscheidung. Das dachte ich damals. Ich hatte Angst. Ich hatte angefangen, Kette zu rauchen. Ich hatte Angst, sehr große Angst. Ich wusste, dass der Fall konstruiert war. Wir haben nichts getan. Es gab keine Fakten und Beweise. Ich habe mich entschieden, das Richtige zu tun. Man muss Gerechtigkeit leben.
Oleg Sentsov hat es nichts genutzt. Er wird wegen angeblicher terroristischer Aktivitäten zu 20 Jahren Lagerhaft verurteilt. Die Anträge der Ukraine auf Auslieferung oder Austausch bleiben ungehört. Auch weil ein Mitarbeiter des FSB während des Verfahrens ein Dokument unterzeichnet hat, das den Ukrainer Sentsov zum russischen Staatsbürger erklärt. Hausdurchsuchungen, Entführungen, falsche Beschuldigungen und daraus resultierende Prozesse gibt es bis heute auf der Krim. 24 ukrainische Marinesoldaten und etwa 70 ukrainische Zivilisten befinden sich zurzeit in Russland aus politischen Gründen in Haft. Oleg Sentsov ist einer von ihnen, der bekannteste.
Oleg Transport. Der Fall Sentsov und die Annexion der Krim. Ein Feature von Inga Lisengewitsch. Es sprachen Justine Hauer, Tanja Schleif, Katharina Schmalenberg, Martin Bross, Hüseyin Michael Cirpici, Robert Dölle und die Autorin. Ton und Technik: Ernst Hartmann und Roman Weingart. Regie: die Autorin. Redaktion: Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg 2019.